Liebe Kollegen der Dresdner Philharmonie, hochansehnliche Festversammlung. Wir haben uns heute zusammengefunden, um das 90-jährige Bestehen der Dresdner Philharmonie festlich zu begehen. Feierliche Klänge waren es, die den Auftakt gaben, Klänge, die kündeten von Freude und Stolz, von Genugtuung und Zuversicht. Stolz auf die Vergangenheit der Dresdner Philharmonie, Zuversicht angesichts der großen, schönen und erhabenen Aufgaben, die dem Orchester in der Zukunft gestellt sind. Von Vergangenheit und Gegenwart möchte ich sprechen. Wesen und Wandel des philharmonischen Gedankens möchte ich in Kürze darlegen. Das Wort philharmonisch, das heißt die Harmonie liebend, legt den Gedanken nahe, die Entstehung des philharmonischen Gedankens in der Antike oder in der Renaissance zu suchen, die gerade auf dem Gebiet der Musik bestrebt war, an die Antike anzuknüpfen. So entstand ja, das ist bekannt, die Oper, freilich als Frucht eines Missverständnisses. Gesegnet sei dieses Missverständnis, das uns diesen herrlichen Zweig am Baume der Kunst beschert hat. Weniger bekannt ist es, dass auch der philharmonische Gedanke auf die Renaissance zurückgeht. Zwar gab es auf dem Gebiet der reinen Instrumentalmusik nicht direkte Anknüpfungspunkte, wie sie für die Oper, für das Drama per Musica im antiken Chor vorlagen. Hier musste mehr eine Übertragung, eine Übersetzung und zugleich eine Modernisierung vorgenommen werden. Die erste Kunde, nämlich von einer Philharmonie, haben wir aus dem Jahre 1543, wo in Verona die Accademia Philharmonica entstand, hervorgegangen aus der Accademia Incatenata. Diese italienischen Akademien aber waren nach dem Vorbild der Akademie Platons geschaffen worden, waren also nicht von vornherein musikalische Vereinigungen, sondern pflegten vor allem die lateinische Dichtung. Unter den Hunderten von Akademien, die in über 200 Städten, darunter den kleinsten Italiens, bestanden, befassten sich einige stärker und nur wenige vorwiegend mit Musik. Jene Veroneser stellten 1547 ein Maestro di Musica ein. Drei Mitglieder hatten die Musik für die verschiedenen Kundgebungen und Feste auszusuchen und zusammenzustellen. Der Musiker wurde von den Mitgliedern bezahlt. Unter seiner Leitung übte man Musik und beschäftigte sich außerdem mit Literatur und Wissenschaft. Die nächste Stufe der Entwicklung bedeutet es, dass mehr Musiker angestellt wurden. Bekannt geworden ist die von Adriano Banchieri 1614 begründete Accademia dei Floridi, aus der später dann die in einem Patrizierhaus tagende Accademia dei Philomusi und noch später die Accademia dei Philharmonici wurde. Bekannt geworden den Musikfreunden als die Accademia, deren Mitglied der junge Mozart geworden ist. Aus dem Gesagten geht hervor, dass es sich in diesen frühen musikalischen Philharmonien um zwei Spielarten handelte, die sich später zu zwei Philharmonietypen entwickelten. Einmal waren die Mitglieder selbst Musikausführende, die Philharmonien gehörten also zu jenen Musizierkreisen, die sich in der Zeit des aufsteigenden Bürgertums zusammenfanden, um zur eigenen Freude und Delektierung zu singen und zu spielen. Damit wurde das Musizieren im Dienste des Adels, zu dessen Unterhaltung und zur Repräsentation von Kunstsinn und Reichtum abgelöst und einem unwürdigen Zustand ein Ende bereitet. Denn bei solchen Tafelmusiken, der beliebtesten Art dieser Musikanforderungen, hörte man kaum zu, sondern unterhielt sich ungeniert beim Essen und Trinken. Ähnlich wie es übrigens heute leider noch in Gaststätten und zu Hause mit Radioberieselung gemacht wird. Hatte und hat also der berühmte Musiktheoretiker Zarlino recht, wenn er 1558 in seinen Institutioni Harmonicae feststellt, hauptsächlicher und letzter Zweck der Musik muss es sein, die Zeit zu vertreiben und sich auf die vornehmste, edelste Art zu unterhalten. Nun, in Collegium Musicum, und in den philharmonischen Gesellschaften brauchte niemand sich gestört zu fühlen durch essende Zuhörer. Vielmehr haben diese philharmonischen Gesellschaften, stolze Bürger, die sie waren, ihres Wertes selbstbewusst musiziert, für sich und nicht für speisende Herrschaften. Wie nun die bürgerlichen und vor allen Dingen auch die studentischen Collegia Musica sehr bald auch hörende Mitglieder heranzogen, so gab es in den philharmonischen Gesellschaften Gäste, die nur zuhörten. Damit wurde der Begriff des Publikums geschaffen, der dann in der Musik eine so große Rolle spielen sollte. Das Bürgertum zu Wohlstand und damit zu großem, auch politischem Einfluss gelangt, konnte sich jetzt Kraft eines bezahlten Eintrittsbilletts Zugang zu den Schätzen der Kultur verschaffen, die vorher in weitem Maße nur dem Adel zugänglich waren. Damit war der zweite Typ der philharmonischen Gesellschaft geschaffen. Es würde zu weit führen, wollte ich im Einzelnen und sozusagen Schritt für Schritt darlegen, wie sich das bürgerliche Musikleben, das in seinem hervorstechendsten Zug gleichbedeutend ist mit dem Konzertieren vor einem Publikum, daneben blühte das Selbstmusizieren in der Hausmusik weiter, zu zeigen also, wie das Bürgertum Besitz von der Musik nahm. In der Tat, es tat es und es führte zu einer blühenden Musikkultur, als deren Höhepunkte das Schaffen und Wirken von Meistern wie Mozart und Beethoven angesehen werden kann. Das Schaffen und Wirken also jener Komponisten, die die Ideen des freiheitlichen, von der Französischen Revolution beeinflussten Bürgertums in ihren Werken vertraten und zum Ausdruck brachten. Dabei spielte die Entwicklung der philharmonischen Gesellschaften eine große Rolle. Reiche, einflussreiche Bürger schlossen sich zu Gesellschaften zusammen, die sich die Pflege der Musik zur Aufgabe machten. Sie musizierten bald nicht mehr selbst, es sei denn, ich erwähnte es schon, in der gleichzeitig aufblühenden Hausmusik, deren Wert auch für das vor dem Publikum musizieren gewiss nicht unterschätzt werden darf. Sie verpflichteten Künstler, auch ganze Orchester, zu Konzerten, die den Mitgliedern der philharmonischen Gesellschaft oder, wie sie sich auch nannten, des philharmonischen Vereins ohne Entgelt und bei verbilligten Eintrittskarten zugänglich waren. Ein kurzer historischer Rückblick möge uns an unsere Dresdner Philharmonie heranführen. Die ältesten philharmonischen Gesellschaften in diesem Sinne, nämlich des Selbstmusizierens in Gemeinschaft von Berufsmusikern und Musikliebhabern und des sich vormusizieren Lassens, waren die Philharmonische Gesellschaft in Ljubljana 1794 gegründet, die Petersburger Philharmonische Gesellschaft 1802 gegründet und die Londoner Philharmonische Gesellschaft von 1813. Es folgten 1842 Wien und dann 1870 unsere Dresdner Philharmonie. Bezüglich ihrer Geschichte darf ich der Kürze wegen auf den Abriss im Konzertplan 1960-61 verweisen. Heute und hier möchte ich folgende Tatsachen herausstellen. Erstens, auch die Dresdner Philharmonie entstand, wie die italienischen Philharmonien, in einer Vereinigung, die sich zunächst nicht musikalische Ziele gesetzt hatte. Zweitens, auch die Dresdner Philharmonie war, ebenso wie etwa die Petersburger, zuerst eine Vereinigung von Berufskünstlern und Musikliebhabern. Drittens, auch die Dresdner Philharmonie war, wie die anderer Städte, das bürgerliche Gegenstück zur höfischen Musikpflege. Viertens, auch in der Dresdner Philharmonie vollzog sich der Begriffswandel vom Selbstmusizieren zum reinen Konzertorchester. Fünftens, von hier an aber geht der eigene Weg der Dresdner Philharmonie weiter. Es bedeutete nämlich wieder einen Begriffswandel, wenn der Wirkungskreis des Dresdner Orchesters im Sinne einer demokratischen Musikpflege erweitert wurde. Nachdem nämlich schon Ernst Stahl Ende der 80er Jahre kunsterzieherische Konzerte mit historischen Programmen von Bach bis Wagner veranstaltet hatte, war es am Anfang des neuen Jahrhunderts Paul Büttner, der das Orchester für die Arbeitermusikpflege zur Verfügung stellte. Das wurde fortgesetzt, als nach dem Ersten Weltkrieg das Bürgertum, aufgeschreckt durch die revolutionären Ereignisse des Jahres 1918-19, zu Zugeständnissen an die Arbeiterklasse bereit war. So setzte sich der Dresdner Verein Volkswohl, bekanntlich eine Gründung kleinbürgerlicher Sozialreformer im Sinne Adolf Damaschkes, mit der Dresdner Philharmonie in Verbindung. Da gleichzeitig auch die sozialistisch orientierte Dresdner Volksbühne Interesse an Konzerten für die Werktätigen zeigte, kam es zur Einrichtung von Konzerten für Erwerbslose und zu Schulkonzerten, was die Stadtverwaltung zu einer Erhöhung des jährlichen Zuschusses bewog. Es ist klar, dass dahinter keine echte Demokratie stand, dass vielmehr die herrschende Klasse das Orchester und die Musik missbrauchte, um mit illusionären Vorstellungen über die sozialen Missstände hinweg zu täuschen. Darin besteht der grundlegende Unterschied zu den Aufgaben, denen sich die Dresdner Philharmonie nach der Zerschlagung des Faschismus zuwandte und deren Lösung wiederum eine neue Auffassung vom Wesen des Philharmonischen prägte. Philharmonie, Liebe zur Harmonie, um das Wort aus dem Griechischen zu übersetzen. Harmonia aber war für Platon und den antiken Musiker nicht einfach Wohlklang, eine solche Übersetzung wäre oberflächlich, sondern war für ihn ein ethischer Begriff. So bedeutet also Philharmonie die Liebe zu einer Musik, die erzieherisch wirkt, die erzieht und nicht verzieht. Dies aber ist der Sinn der Kulturpflege in unserem Arbeiter- und Bauernstaat, beizutragen, wie es Genosse Walter Ulbricht in seiner Begründung des Siebenjahrplans als die kulturelle Grundaufgabe bezeichnet hat, beizutragen zur geistigen Formung des neuen sozialistischen Menschen. Nachdem die antihumanistische Ausbeuterordnung zerschlagen ist, kann der Traum vieler Künstler der Vergangenheit von der Vollendung der menschlichen Persönlichkeit, kann der platonisch-philharmonische Gedanke in die Tat umgesetzt werden. Denn dies ist die große Aufgabe, die die Partei der Arbeiterklasse den Künstlern stellt. Auf dem 5. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, bei der Verkündung des Siebenjahrplans, auf der Bitterfelder Konferenz und anlässlich der Kulturkonferenz 1960 des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Ministeriums für Kultur und des Deutschen Kulturbundes hat Genosse Walter Ulbricht die Künstler aufgerufen: Helft den Arbeitern und Bauern, die Höhen der Kultur zu erstürmen. Die Dresdner Philharmonie hat diesen Ruf verstanden. Sie ist zu den Arbeitern, sie ist zu den Bauern gegangen. Sie hat ihre Tätigkeit nicht auf Dresden beschränkt. Schon im Jahre 1945, nachdem das Orchester in Dresden am 8. Juni das erste Konzert in der damaligen sowjetischen Besatzungszone und das erste vielleicht in ganz Deutschland gegeben hatte, führten Konzertreisen die Dresdner Musiker in Städte und Betriebe Ost- und Westsachsens und auch Thüringens. Dazu gehörte damals viel Idealismus. Und war es nicht ein Symbol, dass diese Sendboten der deutschen Kunst gerade aus der Stadt kamen, die am meisten unter dem Krieg gelitten hatte? Unter Leitung von Generalmusikdirektor Professor Bongatz, der im Juli 1947 an die Spitze des Orchesters trat, wurde der Aufgabenkreis immer mehr im Sinne einer sozialistischen Musikpflege erweitert. Konzerte für Arbeiter, Konzerte für die Jugend wurden gegeben. Die Krönung dieser Arbeit bedeutete es, wenn in der laufenden Spielzeit ein Sonderanrecht für die Brigaden der sozialistischen Arbeit eingeführt wurde, mit dem weitere 1000 Anrechtsbesucher gewonnen werden konnten. Auch damit wird eine Forderung der Bitterfelder Konferenz erfüllt, wo Walter Ulbricht erklärte: Die Bewegung der Brigaden der sozialistischen Arbeit hat erst begonnen. Umso wichtiger ist es, dass Schriftsteller, Künstler und andere Kulturschaffende diesen Brigaden in kultureller Hinsicht helfen. Das ist außerordentlich wichtig, denn hier zeigt sich der neue Weg, der zu den Höhen der Kultur führt. Sozialistisch leben heißt kulturvoll leben, denn Sozialismus schließt hohe Kultur schlechthin ein. Die Musikkultur den Werktätigen nahezubringen, ist die hervorragende Aufgabe der Dresdner Philharmonie. dass sie dabei auch zur künstlerischen Selbstbetätigung anregt, dass sie in vielen Hörern den Wunsch weckt, auch selbst zu musizieren und dadurch noch besser die Musik verstehen zu lernen, ist leicht einzusehen und kann durch die in Dresden schon zur festen, nicht mehr zu missenden Einrichtung gewordenen Einführungsvorträge, wie durch die Programmhefte und durch Aussprachen mit den Abonnenten und Besuchern in der Wirkung noch verstärkt werden. Große Aufgaben sind also der Dresdner Philharmonie von der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gestellt. Die Möglichkeiten, sie zu erfüllen, sind in unserem Arbeiter- und Bauernstaat in jeder Weise gegeben. Anders als früher. In seinem heute noch ungemein aktuellen, aber viel zu wenig beachteten Buch »Das deutsche Musikleben« schreibt Paul Becker, seinerzeit der berühmte Musikkritiker der Frankfurter Zeitung, der auch ein kühner Musikpolitiker war, Folgendes. Wir haben die Wahl, unterzugehen in Auflösung oder fortzuschreiten in Zusammenfassung. Was wir sahen und sehen, ist das Bild einer zerfallenden Gesellschaft. Zerfallend, weil ein Gesellschaftsbewusstsein nicht mehr vorhanden war, weder als Bewusstsein der Gesellschaftspflichten noch als Bewusstsein der Gesellschaftsmacht. Die Kunst aber setzt beides voraus. Und da beides fehlt, haben wir kein Kunstleben, sondern einen Kunstbetrieb. Wenn Paul Becker dann die Hoffnung aussprach, es käme so weit, ich zitiere wörtlich, uns der gemeinsamen Grundlage unseres Seins und Tuns bewusst zu werden, auf der wir alle heute stehen als Gesamtheit, als Volk, als Staat, so wissen wir, dass diese Hoffnung, während des Ersten Weltkrieges ausgesprochen, eine Illusion war. Die Weimarer Republik, in der die Generäle geblieben waren, brachte diese Erfüllung nicht, konnte sie nicht bringen. Wir Bürger aber der Deutschen Demokratischen Republik, des ersten deutschen wahrhaft demokratischen Staates, fühlen uns in der Verfolgung hoher Ziele, Bewahrung des Friedens, Aufbau des Sozialismus als eine große Gemeinschaft. Deshalb haben wir, ich kehre die Worte Paul Beckers um, keinen Kunstbetrieb, sondern ein Kunstleben. Es vielseitig im Sinne der Bitterfelder Konferenz zu gestalten, soll nicht zuletzt die Aufgabe der Dresdner Philharmonie sein, der ich in Ihrem Namen, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Genossen, ein herzliches Glück auf zur weiteren Arbeit zurufe.